hinten sehe ich einen Tinnemu laufen, der mich groß anguckt. Das sind so kleine graue Laufvögel, die so schön pfeifen.
Wo wir hier sind? Wir sind im Pantanal. Das ist ein riesiges Naturparadies in Brasilien. Also wenn ihr euch die Südamerika-Karte anschaut und dann mit dem Finger in die Mitte des Kontinents zeigt, dann wisst ihr ziemlich genau, wo ich gerade stehe. Das Pantanal ist halb so groß wie Deutschland. Aber anders als in Köln, wo ich sonst lebe, gibt es hier so gut wie keine Häuser, kein Beton, wenig Autos und keine Straßen. Nur Seen mit vielen Vögeln und Kaimanen drin. Das war der Revierruf vom Kaiman. Zugewucherte Wälder, durch die man nur mit der Machete kommt. Und weite Savannen mit Palmen, über denen blaue Papageien und grüne Sittiche fliegen. Gutes Stichwort. Tiere gibt's hier an jeder Ecke.
Heute ist mal wieder so ein typischer Tag, wo man eigentlich super viel zu tun hat für die Forschung. Und dann hört man auf einmal irgend so ein Geraschel im Wald und irgend so ein Zwitschern und denkt sich, ah, was ist denn das? Und ehe man sich versieht, ist man mitten in einer Nasenbärfamilie.
Doch mal angehalten, um mir die Wasserschweine genauer anzugucken. Die sind so süß. Also die ganzen Babys trinken jetzt gerade an einem Weibchen und die restliche Gruppe liegt so halb im Wasser. Darum heißen die auch Wasserschweine. Es sind eigentlich gar keine Schweine, sondern die größten Nagetiere der Welt.
Und hierhin nehme ich euch heute mit ins südamerikanische Tierparadies.
Abends kommt der Ameisenbär. Eine Radiogeschichte über das Leben und Forschen im brasilianischen Naturparadies von Lydia Möcklinghoff.
Ich bin Lydia Möcklinghoff und ich bin Biologin am Zoologischen Forschungsmuseum König in Bonn. Genauer bin ich Zoologin, also Tierforscherin. Und ich forsche hier im Feuchtgebiet des Pantanal seit über 10 Jahren, tief in der brasilianischen Wildnis. So wie heute, gerade aufgestanden, mache ich mich in meinem kleinen Forscherhaus fertig für den Tag.
Moin aus dem Pantanal. Der Plan ist natürlich nicht, dass ihr mir jetzt beim Zähneputzen zuhört, sondern dass ich euch ein paar Tiere zeige. Das geht im Pantanal aber ganz einfach, wenn ich nämlich jetzt den Wasserhahn aufdrehe, dann gibt es gleich hektisches Treiben in meinem Waschbecken. In den Rohren wohnt nämlich gefühlt die halbe Froschpopulation dieses Feuchtgebiets. Und ansonsten ist es natürlich auch ein totales Tierparadies und man muss nicht weit gehen. Ich gehe jetzt mal mit euch vor die Tür. Die Stiefel, bevor man sie anzieht, muss man immer ausschütteln. Jetzt hat man einen Frosch oder eine Spinne drin. Beides möchte man nicht. Und was ihr hier draußen schon hört, dieses Rumgeschreie, das sind die Chachalacas. Das sind so braune, oder Chacoguans. Ja, jetzt hört man sie gerade. Das sind so braune Vögel und morgens vor allem drehen die immer ordentlich auf. Ja, jetzt hört man sie gerade. Und die schreien immer abwechselnd. Eine Gruppe antwortet der anderen. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, hat interessanterweise, das habe ich vorhin entdeckt, ein Vieh auf meine Terrasse gekackt. Und Kacke ist ja für Biologen immer direkt total interessant. Und tatsächlich sind viele Ameisen drin. Ich glaube jetzt aber nicht, dass mir jetzt tatsächlich ein Ameisenbär auf die Terrasse gekackt hat, aber interessant ist es schon. Naja.
So muss man hier im brasilianischen Busch manchmal einfach vor die Tür gehen und sieht schon ganz viele Tiere. Aber trotzdem, alles kann ich natürlich nicht um mein Haus rum entdecken. Dafür muss ich etwas weiter raus in die Wildnis und das mache ich meistens mit dem Pferd oder wie heute mit dem Auto. So, jetzt bin ich gerade für meine Forschung unterwegs und sitze jetzt gerade im Jeepinho, also im kleinen Jeepchen, wie wir den nennen, Das ist so ein Geländewagen, der ist total cool, weil der hat kein Dach und keine Frontscheibe. Das heißt, man sitzt drin und man sitzt aber im Prinzip ganz in der Landschaft. Und der rattert immer und holpert immer und geht auch ständig kaputt. Und dann bleibt man irgendwo liegen und ich bin auch schon im Dunkeln, ohne Taschenlampe, 4 Kilometer nach Hause gelaufen. Und hier im Pantanal sind natürlich auch der Jaguar, der Puma und ganz viele andere Tiere unterwegs. Das sind so Momente, wo man schon auch ein bisschen Angst hat. Und mit dem Jeep fahre ich jetzt gerade raus, um zu forschen, und wir hoffen natürlich mal, dass er durchhält. Und ich werde heute meine Kamerafallen erst einsammeln und dann wieder aufstellen. So Kamerafallen sind so kleine Kästchen, da ist eine Kamera drin, und die löst automatisch aus, wenn sie Körperwärme und Bewegung wahrnimmt. Das heißt, man hängt die an einen Baum, lässt die da hängen. Und bei jedem Tier, das vorbeigelaufen ist, also gerade Säugetiere und Vögel sind ja warm, bei jedem Tier, das vorbeigelaufen kommt, macht sie ein Foto. Und so kann ich eben rausfinden, wer lebt hier nicht mehr. Die Kamerafallen zeichnen auch gleichzeitig die Zeit auf und auch die Temperatur. Das heißt, ich kann ganz viel lernen, um wie viel Uhr sind bestimmte Tierarten unterwegs. Weil klar, wenn so ein Tier einfach in der Ecke liegt und schläft, dann läuft es nicht an der Kamerafalle vorbei. Und ich kann rausfinden, bei welchen Temperaturen laufen Tiere rum. Das ist sehr interessant, um eben zu erfahren, welche Tiere haben zum Beispiel ein Problem, wenn es immer heißer wird. Und das könnte hier im Pantanal tatsächlich passieren, denn auch hier gibt es den Klimawandel. Der findet ja überall auf der Erde statt. Und man vermutet tatsächlich, dass es in den nächsten Jahrzehnten im Pantanal heißer wird. Und dann muss man wissen, welche Tiere besonders geschützt werden müssen und insbesondere, wie das gelingen kann. Dabei helfen die Fotos, die meine Kamerafallen sammeln. Und darum fahre ich jetzt gerade raus. Man sagt als Forscher, man fährt ins Feld, wenn man rausfährt in die Wildnis, um da seine Arbeit zu machen. Oh, Nasenbär, oh nein. Und was ist denn da hinten? Oh, Nasenbären, oh nein, wie süß. Nasenbären gehören zu den marderartigen Tieren. Sie sind so groß wie Katzen ungefähr, haben halt so eine ganz lange Nase, aber nicht so lang wie der Ameisenbär, aber schon auch so eine lange Nase, darum Nasenbären, und haben hinten so einen geringelten, ganz langen Schwanz. So ein bisschen wie ein Waschbär. Sie sind auch mit den Waschbären verwandt, sind so ein bisschen die Waschbären des Tages hier. Der Nasenbär, den ich hier jetzt gerade beobachte, der fummelt jetzt gerade an so einem Baum rum. Vielleicht sucht er nach Insekten, die fressen alles. Also die fressen Wurzeln, Insekten, alles Mögliche. Und jetzt ist er ganz hinten im Gebüsch verschwunden. Und jetzt gehe ich aber mal weiter zu meiner Kamerafalle. Darum sind wir ja eigentlich unterwegs, ne? Und ich komme jetzt gleich an der Position an, da sammle ich die ein. Und jetzt bin ich da. Jetzt laufe ich hin, ich habe die an so einem Zaunpfahl neben diesem großen ausgetrockneten See befestigt. Jetzt mache ich die mal auf und gucke, wie viele Fotos die Kamera gemacht hat in der Woche, in der sie jetzt hier hing. 522 Fotos. Also sind nicht unbedingt 522 Tiere vorbeigelaufen, weil es kann auch sein, dass ein Tier immer wieder hin und her gelaufen ist, ne? Die Kamerafallen haben kein Display, nur eine Speicherkarte. Das heißt, wer genau vorbeikam, kann ich mir erst später am Computer anschauen. Ich muss aber eh schnell weiter. Es ist schon spät und ich will noch eine Kamerafalle an einer neuen Stelle aufhängen. Aber da kommt neben dem ausgetrockneten See erstmal ein ganz besonderes Tier aus dem Busch getrottet.
So, total im Stress. Und was passiert? Natürlich kommt jetzt der Ameisenbär beim Fressen aus dem Wald gehampelt.
Ameisenbären sind sehr besondere Tiere, die es nur in Süd- und Mittelamerika gibt. Neben meiner Arbeit mit den Kamerafallen erforsche ich sie seit sehr langer Zeit. Genauer gesagt, die großen Ameisenbären, von denen gerade einer vor mir am Seeufer entlangläuft. So ein großer Ameisenbär ist 2 Meter lang, also der Körper ist ungefähr so groß wie ein Schäferhund. Aber vorne ist noch eine lange bananenförmige Schnauze dran und hinten ein buschiger Schwanz. toll, dass ich diesen hier entdeckt habe.
Von daher habe ich jetzt doch eine kleine ungeplante Pause eingelegt und beobachte den Ameisenbären, der sich jetzt gerade hinlegt. Jetzt wollte ich euch doch erzählen, wie er frisst. Hä? Was macht denn der? Der macht irgendwie quasi... das sieht so ein bisschen komisch aus. Gut, also der Ameisenbär macht gerade Kopfstand. Bis eben hat... bescheuerte Tiere. Bis eben hat er also noch gefressen. Buddeln macht er mit seinen sehr langen Krallen, hat bis zu 10 cm lange Krallen. Damit bricht er die Ameisennester auf oder auch andernorts Termitenhügel. Und dann, wenn das offen gebaggert ist, dann seilt er seine bis zu 60 cm lange klebrige Zunge ab. Und damit schlabbert er die Ameisen auf. Insgesamt schlabbert so ein Ameisenbär bis zu 30.000 Ameisen oder Termiten pro Tag auf.
Ameisenbären sind Einzelgänger, das heißt, sie sind nicht als Paare oder Herden unterwegs.
Dieser hier, den ich jetzt beobachtet habe, der hat sich jetzt gerade hingelegt. Das machen Ameisenbären, die rollen sich dann am Boden, am Fuß von einem Baum ein, decken sich mit ihrem Schwanz zu und dann ist erstmal für ein paar Stunden Schicht im Schacht. Also sorry, aber immerhin. Wir haben Ameisenbären beobachtet. Wuhu!
Übrigens haben Ameisenbären genau darum so einen langen, buschigen Schwanz. Das ist ihre tragbare Decke. Aber ich hoffe jetzt mal, dass wir noch einen Ameisenbären in den nächsten Tagen finden, der nicht sofort einpennt. Jetzt lassen wir ihn aber schlafen und ich fahre weiter. Ich wollte ja eh noch eine Kamerafalle aufhängen. So, jetzt habe ich einen guten Baum gefunden, wo ich die Kamerafalle dranhängen kann. Da sitzen allerdings oben im Baum rot-grüne Aras oder Grünflügel-Aras. Die haben da wohl ihr Nest drin. Die nisten in so Baumhöhlen. Das sind so große Papageien, knallrot mit blau-grünen Flügeln. Und die finden es irgendwie doof, dass ich hier unten die Kamerafalle dranhänge. Dabei ist ihr Nest ganz oben im Baum. Also die sollen sich mal nicht so beschweren. Und ich hänge jetzt mal hier die Kamerafalle auf. Insgesamt habe ich 10 Kamerafallen, die ich eben jede Woche einsammle, da wo ich sie hingehängt habe, eine Woche vorher, und dann direkt wieder an neuen Orten aufhänge. So wie jetzt hier an dem Ara-Baum. So, fertig. Ab nach Hause. Im Pantanal leben nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Auf dem Rückweg zu meinem Haus komme ich an der Scheune vorbei. Die Scheune ist das Zentrum eines kleinen Dorfes aus 7 Farmhäusern. Hier reparieren die Cowboys gerade den Traktor und der 10-jährige Bruno übt mit dem Lasso, einen Baumstumpf zu treffen.
Hallo.
Bruno erzählt mir von einem kleinen Abenteuer.
Ich war gestern bei der Wildschweinjagd dabei. Ich habe es mit dem Lasso genau in der Mitte getroffen, aber es ist wieder aus der Schlinge geschlüpft und weggelaufen.
Bruno spricht, so wie die meisten hier in Brasilien, Portugiesisch. Mittlerweile kann ich das auch. Wenn Bruno gerade nicht in der Schule ist, dann lernt er, Cowboy zu sein, wie sein Großvater und sein Onkel. Cowboys kümmern sich um die Rinder, die im Pantanal gezüchtet werden. Und die Kühe werden von den Cowboys so richtig mit dem Lasso eingefangen. Das muss man trainieren. Zwar fängt Bruno hier gerade nur ein Stück Holz, um die komplizierte Technik zu lernen, reicht das aber. Bruno wirbelt das dicke, geflochtene Lederseil über seinem Kopf.
Muito bom.
Sehr gut.
Jetzt will ich dich sehen, Lydia.
Então,
ja gut, ich mach mal. Bruno holt noch ein Lasso für mich und zeigt mir, wie das richtig geht.
E quantos metros tem o lasso?
Wie viel Meter hat ein Lasso?
4, 8, 12. Kommt drauf an.
Different.
Also unterschiedlich.
Ja. Also es geht so, du nimmst das hier, quasi beim Ring, schlägst es ein und fertig. Jetzt musst du nur noch werfen.
Ein Teil vom Lasso wird durch einen Metallring gefädelt. Das ist später die Schlinge, die sich zuzieht. Und je nachdem, wie weit man dann werfen will, macht man noch kleinere Schlaufen. Die hält man dann mit der Schlinge in der Hand und wirft sie dann Richtung Kuh. Und das macht man, damit man nicht jedes Mal das ganze meterlange Lasso werfen und wieder aufwickeln muss.
Aí você vem aqui, ó. Aqui. Mhm. Você vem ou faz outra volta.
Also du nimmst es erst hier, dann machst du eine zweite Schlaufe, dann legst du das so nebeneinander.
Mais pequena.
Kleiner.
Ja, wenn du eine Kuh fangen willst, machst du 5 Schlaufen, denn die wird dann rennen. Darum machst du 5, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du nur 2 machst, dann kommst du nur bis zu ihrem Hintern. Und wenn ich ein Kälbchen fangen will und ich bin ganz nah, dann mache ich nur 1 Schlaufe. Denn die schlafen dann manchmal und dann gehe ich hin und werfe es von nahem drüber.
Bruno wirbelt die große Schlinge wieder über seinem Kopf.
Pegou a Bank.
Jetzt hast du die Bank gefangen.
Ach, fast.
Pelo menos pegou uma coisa.
Naja, immerhin hast du was gefangen.
Ach nee, wie habe ich denn jetzt ausgerechnet die Bank erwischt? Genau dran vorbeigeworfen und dann aus Versehen die Bank gefangen. Dabei war die ja viel weiter weg.
Então, vamos acertar esse lasso.
Also, jetzt sortieren wir mal dieses Lasso. Jetzt bin ich dran. Wichtig ist, dass man das Lasso wieder richtig in die Schlingen legt. Okay, also noch größer oder so?
Größer.
Oh nossa, não deu nada.
Ja, das hat ja mal gar nicht geklappt. Das Lasso ist ziemlich nach unten geplumpst. Wir lernen, ein Lasso so fliegen zu lassen, wie Bruno das kann, das braucht viel Übung. Darum trainiert er auch fleißig.
Eines Tages habe ich mir zu Hause im Garten einfach einen kleinen Baumstamm auf den Boden gestellt und dann angefangen zu trainieren.
Übst du jeden Tag?
Nee, nicht jeden Tag, nur Dienstag, wenn sich das nicht mit der Schule überschneidet und Samstag und Sonntag.
Naja, aber das ist ja schon so einiges. Und macht dir das Spaß?
Ja, ich mag das.
Einen richtigen Cowboy-Kurs, wo man lernt, wie das Lasso-Werfen genau geht, gibt es aber nicht. Und hat dir das dein Onkel gezeigt?
Nein, die sagen los, schau uns zu, dann lernst du es schon. Also habe ich zugeguckt und immer weiter zugeguckt.
Also nur zugeschaut, was sie machen? Das ist aber auch schwierig, oder? Also zu verstehen, was sie machen, wenn man nur zuschaut.
Naja, die haben mir das schon erklärt, aber ich habe gar nichts verstanden. Wenn ich einfach gut zuschaue, dann lerne ich schneller.
Und bei mir geht's auch voran. Der zweite Versuch ist schon viel besser.
Oh, já melhor, né?
Ah, schon besser.
Então.
Você tava aí, cara. Ja, das ist schon viel besser.
Ich verabrede mit Bruno, dass wir am nächsten Tag zusammen mit den anderen Cowboys zu den Rindern reiten. Dann kann ich mir anschauen, wie sie arbeiten. Aber erstmal nach Hause. Mittagspause.
Muito obrigada. Muito bacana.
Toll, Bruno. Vielen Dank. Mach's gut.
Tschüss.
Direkt am Flussufer des Rio Negro und zwischen einigen Seen liegen die Scheune, die paar Häuser der Cowboys und auch mein Zuhause, wenn ich hier in Brasilien bin. Das Forscherhaus zwischen Kakteen und Palmen. Und da gräbt sich gerade ein merkwürdiges Tier durch meinen Vorgarten.
Cool, jetzt sitzt gerade ein Gürteltier direkt vor meinem Haus und hiermit eröffne ich die Kategorie Tiere in und um mein Haus. Denn man muss sich mal vorstellen, wir sind hier 6 Stunden weg von der nächsten Stadt und die Natur sitzt echt überall. Also die Füchse, da läuft auch gerade einer hier durch den Garten, klauen einem die Schuhe vor der Tür und eben die Gürteltiere machen ihre Löcher direkt vorm Haus. Und da sitzt es jetzt gerade, wir haben es schon Kasimir getauft, weil es hier tatsächlich immer unterwegs ist. Und der Kasimir ist ein 6-Binnen-Gürteltier, das heißt, er hat so 6 Gürtel um die Taille, ist so rosa mit so kleinen Haaren und sandigen Augen, aus denen er mich jetzt anguckt. Jetzt sitzt er wirklich direkt vor mir. Das Ganze ist übrigens nicht so weit weg von der Ameisenbärenforschung, denn Gürteltiere sind die nächsten Verwandten vom Ameisenbären.
Gürteltiere und auch Faultiere sind mit Ameisenbären verwandt und gehören zu den ganz typischen Säugetieren, die es nur auf dem amerikanischen Kontinent gibt. Ich lasse Kasimir weiter buddeln und checke am Computer, welche Tiere die Kamerafalle, die ich vorhin eingesammelt habe, in der letzten Woche fotografiert hat.
Das ist wirklich immer, als würde man eine Schatztruhe öffnen. Also ich bin dann wirklich immer aufgeregt. Ne? Und das Erste, was man sieht, bin ich mit dem Pferd, wie ich die Kamerafalle aufhänge. Ich bin ja auch ein Säugetier. Ich werde auch fotografiert. So, weiter geht's. Dann reite ich weg. Da war es 30 Grad, mittags um 11.21 Uhr. Oh, und dann tatsächlich das Erste, was passiert, ist, dass ein Ameisenbär ins Bild gelaufen kommt. Abends um 7 und dann um 7.12 Uhr kommt einer direkt vor die Kamera gelatscht.
Also als hätte ich es so geplant, aber man weiß tatsächlich nie, wo die Ameisenbären auftauchen. Okay, jetzt kommen Pferde rein, das sind dann ca. 8000 Bilder immer, weil die dann vorne einmal von links nach rechts und dann nochmal von rechts nach links hampeln. Gut, das war's auch schon.
Der Hauptplan für heute Nachmittag? Ameisenbären suchen. Ich muss aber auch noch eine Kamerafalle einsammeln, die hinter einem See hängt. Und das geht nicht mit dem Auto. Also reite ich mit dem Pferd dahin. Pferde sind in einem Feuchtgebiet wie dem Pantanal eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel.
So, Satteltasche in der einen Hand und Mikrofon in der anderen Hand. Ich muss die hochhalten, denn das Platschen, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist mein Pferd Fongy Law, also Lebkuchen, benannt nach seinem roten Fell, der sich durch einen See kämpft. Die Kamerafallen hängen manchmal an den unmöglichsten Orten und in diesem Fall hängt sie auf der anderen Seite von einem See, der sehr tief ist. Das heißt, im Prinzip jetzt gerade schwimmen wir fast. Immer ein großes Abenteuer, entweder tief in den Wäldern oder an den Seen, diese Kamerafallen einzusammeln.
Am anderen Ufer binde ich mein Pferd an, denn jetzt muss ich mich mit der Machete in den dichten Wald schlagen, um zur Kamerafalle zu kommen.
Der ganze Wald ist voll mit Dornen. Das ist so eine Bromelie, die voller Stacheln ist, die gerne auch mal abbrechen, wenn sie sich erstmal in der Haut versenkt haben. Da kämpfe ich mich jetzt durch. Es wird auf jeden Fall ein Spaß. Mein Hut zwischen den Ästen stecken geblieben. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, au. Ich versuche die dann manchmal auch einfach runterzutreten. Sonst dauert das ja eine halbe Ewigkeit, wenn man hier alles abhacken will. Okay, fast durch. Spinnennetz. Jetzt bin ich hier in den Busch gelandet. Aua. Und Dorn im Finger. Die kleine weinerliche deutsche Biologin. Au. Es tut weh. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ich sehe sie schon. Nicht mehr weit. Da ist die Kamerafalle. Sehr gut. Gleich mal checken. Und, aha, sie hat, wie viele Bilder gemacht? 88 Bilder, wow. Dafür, dass sie so tief im Wald ist, ist das nicht schlecht. Prima.
Was genau drauf ist, checke ich nachher im Forscherhaus. Als ich mich durch die Dornen zu meinem Pferd zurückkämpfe, plötzlich Warnrufe im Wald. Und ja, da lief in der Tat was durch den Wald, vor dem die Krähen einander gewarnt haben.
Jetzt wollte ich eigentlich nur meine Kamerafalle einsammeln und stand auf einmal genau vor einem Jaguarundi. So graue, ultra seltene Katzen. Ich habe dann auch nichts mehr gesagt, weil ich wollte sie nicht verschrecken.
Das war überhaupt erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diese scheue Katze gesehen habe. Jaguarundis sind nur etwas größer als eine Hauskatze. Gefährlich für Menschen sind sie nicht.
Nun denn, weiter geht's. Meine Hose ist komplett voll mit Blut und jetzt halt auch Zecken. Aber gut, der hat mich ewig angestarrt. Also wir standen bestimmt 5 Minuten gegenüber und konnten gegenseitig nicht fassen, dass der jeweils andere da ist.
Der Katzentag geht aber weiter. Als ich kurz danach mit dem Pferd um eine Ecke reite, höre ich plötzlich Lärm. Es sind brasilianische Forscher. Sie beobachten hier in der Gegend die größte Raubkatze Amerikas, den Jaguar. Und sie wollen einigen Jaguaren Sendehalsbänder anlegen. Die sind wie ein Hundehalsband, aber mit einem Sender dran, der in regelmäßigen Abständen den Ort verrät, an dem sich das Tier mit dem Halsband gerade aufhält. Die Infos werden über Satelliten ins Internet geschickt. Die Forscher können so genau sehen, was Jaguare den lieben langen Tag so machen. Und das ist nicht nur spannend, sondern auch ganz wichtig, um die Tiere vom Aussterben schützen zu können. Erstmal muss man aber so ein Halsband an so eine riesige wilde Katze bekommen. Dafür müssen die Forscher den Jaguar mit einer Falle fangen.
Diese Fallen, das sind so Schlingfallen, die schnappen zu, wenn der Jaguar reintappt. Tut auch nicht weh, ich habe da selbst schon meine Hand reingehalten. Ist nur ziemlich aufwendig, die zu installieren. Jetzt haben sie wie so einen Trichter aus so Blättern gebaut, wo der Jaguar dann durchläuft und in der Mitte liegt das Lasso. Und oben in den Baum wird eine Antenne gehangen, die ein Signal schickt, wenn das Lasso ausgelöst hat. Also das ist der Ton, wenn die Falle ausgelöst hat, dann gibt es so einen Doppelbeep. Wenn sie nicht ausgelöst hat, dann ist ein einfacher Beep. Und außerdem hängen sie jetzt noch so eine Soundbox auf, die dann Jaguar-Rufe loslässt, um den Jaguar anzulocken. Das ist ein Jaguar, der aufgenommen wurde und das wird jetzt abgespielt. Da stehen einem schon ein bisschen die Haare zu Berge, wenn man so irgendwo im Wald steht und auf einmal brüllt hier so ein Jaguar vom Baum.
Jetzt heißt es warten und hoffen, dass ein Jaguar tatsächlich in die Falle tappt. Ich mache in der Zwischenzeit mal mit meiner eigenen Forschung weiter und reite wieder los. Ameisenbären suchen. Und tatsächlich.
So, ich habe jetzt nach ziemlich langem Suchen kurz vor Sonnenuntergang Ameisenbären gefunden und pirsche mich jetzt ran. Er ist so 30 Meter vor mir, hat mich noch nicht mitbekommen, weil er ziemlich energisch am Fressen ist. Und Ameisenbären haben ja ein ziemlich kleines Gehirn. Das heißt, wenn die nach Essen suchen, dann bekommen die ansonsten nicht so irre viel mit. Er ist in einer ziemlich tiefen Wiese. Das ist für mich dumm, weil ich will jetzt sehen, wie seine Fellzeichnung ist, um erkennen zu können, wer es ist. Also Ameisenbären haben eine charakteristische Fellzeichnung, manchmal Flecken auf den Vorderbeinen, die kann ich jetzt eben nicht sehen, weil er im Gras ist. Und dann haben sie den schwarzen Streifen über der Schulter, der so eingerahmt ist von weißem Fell. Und den kann ich jetzt sehen. Und der sieht sehr hübsch aus, sehr klar und geht spitz oben zusammen. Und das ist schon so ein Charakter mehr. Jetzt riecht er mich. Ja, schnell ein Foto machen. Bevor er wieder in den Wald abhaut.
Das Foto brauche ich, um später durch mein Fotoregister gehen zu können und zu sehen, ob ich ihn schon kenne. Ich habe seit fast 10 Jahren alle meine Ameisenbärenbeobachtungen dokumentiert. So kann ich viel über ihr Leben erfahren und das ist wichtig, um Ameisenbären schützen zu können. Sie sind nämlich auch vom Aussterben bedroht, wie der Jaguar.
Ich sammle ja Positionen schon, also wer sich wo wann aufhält, schon seit 9 Jahren jetzt. Und es gibt tatsächlich Ameisenbären, die ich dieses Jahr schon wieder gesehen habe, die ich seit 9 Jahren verfolge.
Und das ist spannend, denn bis heute weiß man nicht, wie alt Ameisenbären eigentlich in der Wildnis werden. Im Zoo werden sie bis zu 30 Jahre alt. In freier Wildbahn schätzt man deutlich weniger, so 12 Jahre, aber das sind eben nur Vermutungen. Forschung gibt es dazu nicht. Und das will ich hier ändern.
Endlich steht der Wind gut. Trägt meinen Geruch genau weg. Den Kameraauslöser hört der Ameisenbär nicht. Das ist irgendwie so ein neues Geräusch, das kann er nicht einordnen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht auf Äste oder Blätter tritt. Das hört er dann schon eher. Jetzt kommt er genau auf mich zu.
Hört ihr ihn nach Ameisen schnüffeln? Ameisenbären haben einen sehr guten Geruchssinn. Damit finden sie die Ameisen im Boden.
Jetzt hat er mich gehört. Ist ziemlich erschrocken. Und hat seinen Schwanz jetzt so ganz aufgesträubt. Und zeigt sich mir von der Seite, damit er größer aussieht. Oh nein, der Arme, jetzt ist er in den Wald galoppiert. Und auch noch über einen Ast gestolpert. So, jetzt ist er im Wald und hier ist auch die Sonne mittlerweile weg. Das heißt, im Pantanal Mückenzeit geht los.
Aber das war doch sehr erfolgreich. Ab nach Hause.
Lydia, tudo bem? Nós acabamos de pegar uma onça aqui.
Einer der Jaguar-Forscher meldet sich. Ein Jaguar ist tatsächlich in die Falle getappt. Da muss ich hin. Das ist der Jaguar, den man hier gerade atmen hört. Eine riesige Katze, 120 Kilo schwer, hellgelb mit schwarzen Flecken. Ein Männchen. Es liegt jetzt gerade vor mir und schläft. Die Forscher haben ihn mit einem Betäubungspfeil in Narkose versetzt. Mir erzählt aber ein Forscher, dass es noch ziemlich aufregend wurde, bevor der Jaguar schlief, weil plötzlich ein Jaguarweibchen aus dem Wald kam.
Sie war auch da, bei ihm. Aber er war sehr wütend und ist auch sehr groß. Er warf sich so richtig gegen das Lasso. Niemand hatte ein Messer oder sonst was, um sich zu verteidigen. Und sie hat uns bedroht.
Eine gefährliche Situation. Dann verschwand das Weibchen aber wieder im Wald und die Forscher konnten den männlichen Jaguar wie geplant betäuben. Jetzt wird gerade sein Körper ausgemessen.
Kopf 37 cm Umfang.
Komplett. Höhe?
Das ist von hier bis nach da. 73 cm.
Dann plötzlich Aufregung. Das Weibchen hat ganz nah im Wald gerufen.
Jetzt geistern alle mit Laternen, also hinten sitzt doch. Da läuft's. Ich habe gerade wirklich einen Jaguar im Taschenlampenlicht laufen sehen. Jetzt macht's Geräusche. Vielleicht hört man's ja. Im Wald im Dunkeln und habe gerade kurz mit einer Taschenlampe einen Jaguar laufen sehen. Das sind so die Momente im Paternal, die man hat. Und hinter mir liegt ein betäubter Jaguar.
Und dem wurde mittlerweile das Halsband angepasst. Alle gesundheitlichen Untersuchungen sind durch. Jetzt kann er wieder geweckt werden.
Das wird jetzt raus in den Wald zurückgetragen und bekommt dann das Gegenmittel. Und dann wacht es relativ schnell auf und ist wieder fit, wieder in den Wald zurück.
Alle schauen zu, wie der Jaguar aufwacht und wohlbehalten in den Wald zu seiner Freundin verschwindet.
Einer mehr auf der Rechnung.
Mann, war das ein Kampf.
Die Forscher können jetzt durch das Senderhalsband genau verfolgen, wo der Jaguar unterwegs ist und was er zum Leben braucht. Und ich gehe jetzt mal besser schnell ins Bett. Morgen früh bin ich ja mit den Cowboys verabredet. Puh, ich bin schon ganz schön verpennt nach der Nacht. Aber an der Scheune sind schon alle auf den Beinen. Die Cowboys und auch Bruno sind dabei, ihre Pferde zu satteln. Ist das hier dein Pferd, Bruno?
Feuerchen.
Feuerchen. Ist das ein Er oder eine Sie?
Ein Er.
Die Cowboys haben Sättel aus Schaffell und sehen genau aus, wie man sich einen Cowboy vorstellt. Cowboystiefel und das Lasso am Sattel. Auch Bruno sieht richtig cool aus mit seinem Cowboyhut. Ich sattel jetzt auch schnell mein Pferd und los geht's.
Vor mir reiten gerade Dodi Wow und Tom und Wesley und der kleine Bruno, der gerade keine Schule hat und der jetzt lernt, Cowboy zu sein. Und wir reiten zu den Rindern, die gerade Kälber bekommen. Das ist wunderschön, wir reiten gerade an einem ausgetrockneten See vorbei. Die Sonne geht gerade hinterm Wald auf. Und ich bin hier auf meiner roten Stute Arizona unterwegs.
Auf dem langen Ritt zu den großen Ebenen, auf denen die Rinder grasen, unterhalte ich mich mit Bruno.
Okay, was du gehst,
was magst du an der Arbeit als Cowboy?
Bruno.
Mit den Rindern arbeiten, das Pferd zureiten.
Ah, Pferde zureiten auch.
Lasso werfen.
Ich habe dich schon gesehen, wie du einen Kalb gefangen hast.
Man muss es nur üben.
Und das Reiten? Hast du das jetzt erst gelernt oder konntest du das schon?
Schon sehr lange. Mein Onkel hat mir das beigebracht. Der hat mich erst geführt auf Feuerchen, also dem Pferd, auf dem ich hier gerade reite. Und auf einer Koppel hat er mich dann losgelassen und so habe ich angefangen zu reiten.
Und arbeitest du lieber als Cowboy oder bist du lieber in der Schule?
Ich gehe lieber in die Schule.
Echt? Warum?
Weil ich gerne lerne, weil ich gerne Sachen verstehe, die ich gerne wissen will.
Und willst du später mal Cowboy sein, wenn du erwachsen bist? Oder willst du was anderes arbeiten?
Draußen arbeiten.
Als Cowboy?
Mhm.
Parkhöhe sehe ich schon. Die stehen tatsächlich daneben dem Gehege, wo sie jetzt hin müssen. Aber ein paar sind auch ganz weit hinten auf der großen Ebene,
Oh ja, ich sehe tatsächlich ganz, ups, jetzt wird mein Pferd schon losgaloppieren, um sie einzusammeln. Ich sehe tatsächlich ganz hinten am Horizont welche, also wir müssen jetzt ein bisschen reiten.
Tom und Wesley reiten raus, um die Kühe zu holen. Ich bleibe mit Bruno und seinem Opa Dorival, dem Chef-Cowboy, am Tor zum Gehege, in das sie getrieben werden, und warte. Die Kühe, die hier gezüchtet werden, sind weiß und gut an die heißen Temperaturen angepasst.
Hier gibt es schon über 300 Kälber, die versorgt werden müssen.
Echt? Wow, ganz schön viele.
Und jetzt reiten alle hin und her und treiben die Kühe durchs Tor. Es staubt ganz schön viel, weil das so trocken ist. Da hinten kommt noch eine gerannt. Dann haben wir alle und dann fängt die richtige Cowboy-Arbeit erst an.
Hier im Pantanal gibt es eine Regenzeit und eine Trockenzeit. In der Regenzeit fällt in wenigen Monaten mehr Regen als in Deutschland im ganzen Jahr. Dann sind die Wälder und Wiesen grün und der Fluss und die Seen sind voll mit Wasser. In der Trockenzeit regnet es dann manchmal monatelang nicht. Alles wird trocken, so wie jetzt. Kühe und Cowboys sind komplett von einer Staubwolke umhüllt.
Das ist männlich, sehe ich schon an seinem Gesicht.
Dorival, der Chef-Cowboy, kennt seine Kühe ganz genau. Cowboys wie ihn, Tom, Wesling und bald auch Bruno gibt es seit vielen Jahrhunderten im Pantanal. Anders als in anderen Teilen von Brasilien holzen sie hier keine Wälder für die Rinderzucht ab. Sie leben mit den wilden Tieren und der Natur Seite an Seite. Jetzt hat Wesling das erste Kalb mit dem Lasso gefangen und zieht es hinter seinem Pferd zu uns rüber. Tom kniet auf dem Kalb und versorgt es. Die Mutterkuh steht nervös daneben und schaut ganz genau zu.
Jetzt gibt es ein großes Gezeter, also es ist so ein bisschen wie beim Kinderarzt. Dabei wird dann eigentlich nur mit einem Spray die Nabelschnur desinfiziert und dann können sie wieder zurück zur Mutter.
Es ist wichtig, dass die Cowboys regelmäßig nach den Kälbern schauen. Vor allem die Nabelschnur kann sich entzünden und kranke Tiere fallen schnell Raubtieren zum Opfer. Dorival schaut kritisch zu, wie Bruno in die Herde reitet.
Da gibt es eine gefährliche Kuh.
Ist gut für ihn zu lernen, wie man Cowboy ist.
Ja, ne?
Ja, das ist anders. In Deutschland bleiben die Kinder zu Hause, wenn schulfrei ist, und er lernt Cowboy zu sein.
Lernt's, indem er mittendrin ist.
Treib sie! Die kommt doch schon her! Die kommt schon her! Treib die Kuh! Treib sie her!
Hey Bruno, hier ist direkt eins.
Bruno liefert ein Kalb mit dem Lasso bei Tom ab und erzählt, wie er es eingefangen hat.
Es ist erschrocken und weggerannt. Ich bin ihm gefolgt, gesucht. Irgendwann fand ich es, war schon wieder eingeschlafen. Ich warf das Lasso über seinen Kopf, da wachte es auf und fing an zu rennen. Aber da hatte ich schon am Kopf gefangen.
Such weiter, es gibt noch mehr. Da, in dieser liegenden Gruppe.
Findest du das gut, dass er lernt, mit den Rindern zu arbeiten?
Ja. Das ist eine große Hilfe. Wenn es nur ich, Tom und Wesling wären, wenn Anna fehlt, sind wir zu wenige. Er hilft, die Rinder zu treiben und er treibt sie gut.
Dorival ist streng mit seinem Enkel Bruno, aber auch sehr stolz, dass Bruno schon richtig mithelfen kann. Nach vielen Stunden dann das letzte Kalb. Bruno kann nur noch an eins denken. Tereré ist ein Tee, der hier im Pantanal kalt getrunken wird. Eistee. Wir steigen alle auf die Pferde und reiten wieder los.
Alle Kälber sind versorgt und wir gehen jetzt endlich Tereré trinken, also Eistee. Es ist bestimmt 40 Grad heiß. Und das haben wir jetzt alle verdient.
Die Pferde laufen mit uns obendrauf schnurstracks in den nächsten See rein.
Das Pferd war sehr durstig.
Nicht nur das Pferd, auch wir. Die Cowboys bleiben auf dem Pferd sitzen und lassen ein großes Kuhhorn an einer Lederschnur in den See, um Wasser für den Tee zu schöpfen. Endlich was trinken.
Oh, du
Wir reiten noch mal eine Stunde in der brütenden Mittagshitze. Die Trockenzeit ist in diesem Jahr gnadenlos. Die trockene Erde hüllt uns in eine Staubwolke.
So, Landeanflug auf der Farm. Ist noch zusammengetrieben. Ich bin direkt Richtung Scheune weitergeritten, um schon mal mein Pferd zu duschen und dann Mittagspause zu machen. Ich bin so halb gekocht. Aber nur halb. Ist gut. Immerhin nicht ganz.
Die staubigen Wege und die Hitze heute haben mir schon zu denken gegeben. Klimavorhersagen schätzen, dass es im Pantanal in den nächsten 50 Jahren deutlich trockener und im Durchschnitt bis zu 7 Grad heißer wird. Das könnte zum großen Problem werden für alle Menschen und Tiere, die hier leben. In den letzten Jahren gab es wegen der Trockenheit schon immer größere Buschfeuer und jetzt hat es seit über 5 Monaten nicht geregnet. Keinen Tropfen. Immer mehr Seen trocknen aus und dann finden die Tiere nichts zu trinken. Insgesamt bleibe ich in diesem Jahr 3 Monate im Pantanal. In der ganzen Zeit fällt kein Tropfen Regen. Und dann geschieht ein kleines Wunder, ausgerechnet an meinem allerletzten Tag, bevor es für mich zurück nach Deutschland geht.
So, letzter Tag im Pantanal und vielleicht hört man es ja. Es regnet. Mir erscheint es wie so ein Happy End. Nachdem das Pantanal und die Menschen hier monatelang und vor allem auch die Tiere unter der Hitze gelitten haben, erscheint es mir wirklich wie ein Happy End, dass ich jetzt hier klatschnass im strömenden Regen die Kamerafallen einsammle.
Die werde ich im Forscherhaus einmotten, bis ich nächstes Jahr wieder zurückkomme.
So, in so einer großen Savanne. Und jetzt schlage ich mich hier mal in den Wald, um die nächste Kamerafalle zu finden.
Wiederfinden kann ich die Fallen im dichten Gebüsch übrigens mit einem GPS-Gerät. Das zeigt mir über Satelliten an, wo ich bin und wo die Kamerafalle ist. Zumindest, wenn nicht Wolken vor dem Himmel hängen, in denen die Satelliten unterwegs sind.
Problem mit dem Regen, so schön es auch ist, das GPS-Signal kommt im Wald nicht an. Und ich habe beim Quasseln so ein bisschen die Orientierung verloren. Jetzt bin ich verlaufen und ich finde die Kamerafalle nicht. Was noch viel doofer ist, weil zum Auto finde ich schon zurück. Also suche ich jetzt hier so ein bisschen im Gemüse rum und weiterer Seiteneffekt des Regens. Es ist alles voller Mücken. Ich sehe schon aus wie eine Pizza. Das ganze Gesicht ist zerstochen. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Juhu, es regnet.
Und nach ein bisschen Rumirren finde ich die Kamerafalle dann doch. Und auf dem Weg zurück zum Auto stolpere ich noch in ein paar Peccaries, also kleine südamerikanische Wildschweine.
Oh, hallo. Jetzt bin ich aus Versehen in so einer kleinen Halsband-Peccary-Herde gelandet. Und jetzt habe ich die erschreckt. Ihr müsst nicht erschrecken. Ich laufe vorsichtig vorbei. Ich bin ganz still. Ja, es ist doch alles gut. Ruhig. Ich tue dir nichts. Ich muss jetzt aber hier leider genau da lang, wo du stehst. Oh, wie süßes.
Das sind die süßesten Schweine, die wir hier zu bieten haben. Oh Gott, die sehen so niedlich aus. Die sind so hellbraun und haben so ein, wie so ein Halsband um den Hals. Darum heißen sie Surprise Halsband Peccary.
Das hier ist allerdings sehr ärgerlich.
Ich habe gelernt, dass die halt einfach immer wissen müssen, ich habe mich schon wieder verirrt. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, wo ich eigentlich gerade bin. Obwohl, es sieht gar nicht so schlecht aus. Genau, die müssen halt immer wissen, wo man ist. Schweine sind kurzsichtig und schreckhaft. Und wenn die nicht wissen, wo man ist, dann erschrecken die. Und deswegen singe oder rede ich meistens, während ich im Wald unterwegs bin. So wie jetzt gerade. Jetzt muss ich aber mal aufhören, weil ich habe mich echt verirrt. Und ich muss jetzt mal rausfinden, wie ich wieder zurück zum Auto komme. So, ich glaube, Happy End. Gerade meine Spuren, meine eigenen Spuren wiedergefunden, denen ich jetzt folge. Und natürlich hoffe ich, dass das jetzt nicht unbedingt die Spuren sind, wo ich schon verirrt war. Also so habe ich mich lange nicht mehr verfranst. Aber Happy End. Jetzt habe ich die offene Savanne wiedergefunden. Und hinten sehe ich mein Auto schon stehen. Also sammle ich jetzt mal die restlichen Kamerafallen ein und melde mich am Nachmittag nochmal von der Ameisenbärensuche und konzentriere mich jetzt mal lieber, dass ich nicht für alle Zeiten verloren im pantanesischen Wald bin, was irgendwie auch ganz schön wäre.
Aber nein, ich hab's am Ende doch zurückgeschafft. Oh Mann. Mittags, bevor ich zur letzten Ameisenbärensuche aufbreche, muss ich noch was ganz anderes machen. Ich muss Partyplakate malen.
So, jetzt bin ich gerade mitten in den Vorbereitungen für die Noche do Tamanduá, also die Nacht des Ameisenbären. Das ist ein Fest, das mache ich jedes Jahr, wo ich meine neuen Forschungsergebnisse zeige. Und danach essen wir alle und trinken was und hören Musik und tanzen und haben Spaß.
Und da werden alle eingeladen, die hier draußen wohnen und die in den letzten Jahren schon längst zu meinen Freunden geworden sind. Apropos Freunde, meine Freunde die Ameisenbären will ich ja vorher auch noch treffen.
So, letzter Nachmittag. Man hört es schon rumpeln, mit dem Jeep unterwegs, auf der Suche nach Ameisenbären. Es hat wieder aufgehört zu regnen und ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass ich an diesem letzten Nachmittag auch einen letzten Ameisenbären sehe. Das wäre natürlich sehr schön.
Und der Ameisenbärengott ist gut zu mir. Direkt vor mir läuft einer am Waldrand entlang. Auto aus. Ich pirsche mich ran.
Also so ein paar Meter vor mir gräbt er jetzt gerade im Boden und sucht wahrscheinlich nach Ameisen oder Termiten. Und ich hoffe jetzt, dass er in meine Richtung kommt. Ich kann nicht auf Anhieb sagen, wer es ist oder ob ich ihn schon kenne. Das kann ich sonst anhand der Feldzeichnung tun, aber so nehme ich die Bilder mit nach Hause und gucke dann einfach im Computer nach. Und jetzt kommt er näher. Jetzt kann ich gerade nicht mehr laut reden. Ich melde mich gleich wieder. Die Strategie ist jetzt immer gucken, dass er einen nicht riechen kann. Also immer so gehen, dass der Wind den Geruch wegträgt. Und auf Blätter aufpassen. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zur Trockenzeit. Alles knistert. Aber heute hat es geregnet. Fliege verschluckt. Man darf ja nicht husten. Da ist der Ameisenbär. Wir gucken jetzt mal, ob wir ihn nochmal abfangen können. Ich kann dann immer so ein bisschen überlegen, in welche Richtung er wohl geht. Vorne dran hinhocken, ganz ruhig und warten, bis er kommt. Muss man viel Geduld haben, wenn man mit Ameisenbären arbeitet. Aber wenn man die hat, dann wird man nicht belohnt. Der ist so süß, oh Mann.
Dann plötzlich die große Überraschung.
Der hat gerade sein Baby, oh Gott.
Der Ameisenbär, oder jetzt kann ich wohl sagen, die Ameisenbärin, ist an einem Gebüsch vorbeigelaufen und da kletterte plötzlich ihr kleines Baby auf ihren Rücken. Ameisenbären tragen ihre Babys bis zu 9 Monate auf dem Rücken, das ist also normal, aber eigentlich die ganze Zeit. Dass eine Mutter ihr Kleines in einem Busch ablegt und dann erstmal alleine unterwegs ist, ist mir in so vielen Jahren Ameisenbärenforschung noch nie untergekommen.
Ihr wart jetzt gerade live bei einer Erstbeobachtung dabei. Das habe ich noch nie gesehen. Die war echt weit unterwegs und hatte ihr Baby hier im Gebüsch abgelegt. Ist jetzt zurück zu ihrem Baby gekommen und ist direkt auf den Rücken zurückgeklettert. Ich schlag jetzt mal einen größeren Bogen, aber so habe ich das noch nie beobachtet. Total süß, wie das Baby dann. Ich muss jetzt schnell hinterher. Ich versuche nochmal an sie ranzukommen. Ich schlage jetzt einen richtig großen Bogen, denn das Baby ist wach und die Babys passen mit auf. Also, Leute mit Babys sind sehr viel schwerer zu beobachten, gerade wenn die Babys wach sind, weil die gucken dann auch. Und wenn sie irgendwas sehen, dann klammern sie sich im Fell fest. Dann weiß die Mama, irgendwas stimmt nicht. Und läuft weg. Oh Gott. Die hat es mehrere hundert Meter weit und dann am Palme abgelegt. Und dann jetzt gerade wieder eingesammelt. Total krass. Ich konnte es kaum fassen, als es auf einmal hochgeklettert ist. Echt Wahnsinn. So, jetzt schnell. Das ist die beste Ameisenbärensichtung meines Lebens. Die sind sie genau vor den Beinen. Ganz still. Bisschen faul. Das ist doch alles sehr emotional immer. Und wenn man sowas Schönes sieht, kann man manchmal nicht an sich halten. Jetzt lasse ich sie ziehen. Das finde ich sind die schönsten Sichtungen, wo man nah rankommt, ganz viel Verhalten sieht. Aber der Ameisenbär kann
keine Angst bekommt und irgendwann einfach weitergeht, ohne dass er mitbekommen hat, dass man da war. Was ein magischer Nachmittag hier hinter mir geht. Noch eine riesen Bäckerieherde lang. Das Pantanal ist einfach unglaublich. Es ist unvergleichlich schön. Und hier genau hinter mir geht gerade mega die Sonne unter.
Nach dieser Wahnsinns-Ameisenbärensichtung wird es nun langsam Zeit, Abschied vom Pantanal zu nehmen. Erstmal feiern wir aber die Noche do Tamanduá, also die Nacht des Ameisenbären. Und ich tanze ein Ründchen. Bruno holt sich gerade Grillfleisch und Dorival, sein Opa, hat die Gitarre dabei. Sicher wird später noch ein wenig gesungen. Am nächsten Morgen mache ich mich auf den Weg raus aus der Wildnis. Mit dem Geländewagen fahren wir über Rinderweiden, durch Wälder, an Seen vorbei, erst auf rumpeligen Sandpisten, dann kommt die erste Straße. Immer mehr Autos, nach vielen Stunden dann die erste Stadt. Insgesamt werde ich von der Tür meiner Forscherhütte bis in meine Wohnung in Köln 24 Stunden brauchen. Nächstes Jahr bin ich zurück. Bis dahin werde ich es vermissen. Dieses Tierparadies im Herzen von Südamerika, das längst zu meiner zweiten Heimat geworden ist.
Abends kommt der Ameisenbär. Eine Radiogeschichte über das Leben und Forschen im brasilianischen Naturparadies von Lydia Möcklinghoff. An der Machete und in der Regie Lydia Möcklinghoff. Technische Realisation Annette Bastian und Stefan Weitershagen. Redaktion Sarah Ziegler. Es sprachen Detlef Dickmann, Benno Schulz und Clemens Muth als Bruno am Lasso. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.